Dennoch sehen wir Skandal nach Skandal, wo es um sehr, sehr viel Geld geht und man fragt sich immer wieder, wie konnte das passieren? Wer hat weggeschaut?
Liebe HörerInnen, vielleicht haben sich einige von euch schon gefragt, warum Julia in letzter Zeit nicht mehr bei uns in der Theke stand. Heute dürfen wir verkünden, dass es einen sehr schönen Grund hat, denn Julia ist Mutter geworden. Wir gratulieren ihr von hier aus ganz herzlich und wünschen ihrem Kind ein gutes Ankommen auf dieser Welt. Wenn die Zeit es wieder zulässt, wird Julia dann in einigen Monaten auch wieder in der Wirtschaft zu hören sein. Und darauf freuen wir uns schon sehr.
Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Konrad und Felix. Schön, dass ihr da seid. Konrad, was trinkst du am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Wahrscheinlich ein ganz normales Bier.
Alles klar, dann gibt's heute 3 Bier und Prost!
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 Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Konrad, und ich darf dich heute kurz vorstellen. Konrad Duffy, du hast einen Master in Korruption und Governance gemacht und nach Stationen bei der Europäischen Kommission und der GZ hast du zuletzt für 2 Jahre in der Abteilung für Geldwäschebekämpfung bei der Deutschen Bank gearbeitet. Jetzt bist du seit 5 Jahren bei der NGO Finanzwende für das Thema Finanzkriminalität tätig.
Genau.
Und wir möchten uns heute mit dir über Cum-Ex und über Cum-Cum unterhalten. 2 Skandale, die mehr oder weniger wahrscheinlich bekannt sind. Genau. Vorab würde uns aber interessieren, was genau denn die Finanzwende ist, also dein Arbeitgeber, und wie eure Arbeit dort aussieht.
Ja, Finanzwende ist eine NGO. Wir sind eine parteiübergreifende, unabhängige Organisation. Sehen uns selber als das Gegengewicht zur Finanzlobby, was es vor Finanzwende so noch nicht gab. Wir werden von über 13.000 Fördermitgliedern unterstützt und versuchen unsere Arbeit auch über Kampagnen, glaube ich, an die Menschen zu bringen. Also wir arbeiten nicht nur inhaltlich wie ein Think Tank, sondern eben auch aktiv auf der Straße teilweise und wollen so Themen, die vielleicht erstmal kompliziert wirken, auch leicht verständlich so unter die Leute bringen.
Okay. Seid ihr im Grunde auch eine Finanzlobby, nur sozusagen ihr versucht, die Guten zu sein?
Das könnte man sagen. Dagegen habe ich persönlich jetzt nichts, denn ich weiß, dass der Begriff Lobbyismus und Lobbyist berechtigterweise inzwischen sehr kritisch gesehen wird, weil sehr oft Grenzen überschritten werden und es hier wirklich um eine Einflussnahme der Mächtigen geht, aber die Lobby der Leute ist auch eine Lobby und als eine solche sehen wir uns.
Okay, vielen Dank.
Was sind denn so Themen, an denen ihr aktuell arbeitet oder Kampagnen, um da vielleicht noch so ein bisschen breiteres Bild zu bekommen, an was ihr da so arbeitet?
Also es ist ganz unterschiedlich. Ich persönlich arbeite natürlich an dem Thema Finanzkriminalität, aber darüber hinaus, ich habe Kollegen, die arbeiten an dem Thema Verbraucherschutz, zum Beispiel Riester-Renten und inwieweit die dahinterstehenden Versicherungsunternehmen, die so konzipieren, dass sie die Gewinner im Endeffekt oft sind. Oder auch Greenwashing und dass die Finanzaufsicht hier nicht immer ihre Arbeit tut, sodass wo grüne Anlage draufsteht, vielleicht auch keine grüne Anlage drin ist. Darüber hinaus aber auch jetzt sehr relevant das Thema Big Techs und wie die sich immer mehr an das Thema des Finanzmarkts annähern. Wir kennen alle Apple Pay und Google Pay. Hier kommen also unterschiedliche mächtige Akteure aufeinander. Das ist ein sehr spannendes Thema, was derzeit auch groß auf unserer Tagesordnung sozusagen steht.
Cool. Schön. Dann vielleicht noch eine kleine Frage zum Einstieg. Du hast dich ja mit Geldwäsche auseinandergesetzt. Angenommen, wir hätten jetzt 1 Million Euro. Die wären jetzt irgendwie zu uns gekommen. Wie könnten wir die am besten reinwaschen?
Im Endeffekt könnte man sagen, man müsste dem Playbook der Panama Papers folgen. Panama Papers sagen wahrscheinlich vielen was. Das war dieser sehr große Leak von 2016, wo bekannt wurde, dass Anwaltskanzleien aus Panama für vermögende Briefkastenfirmen weltweit aufstellen. Und über diese Briefkastenfirmen kann man Firmenkonstrukte aufbauen, wo der Eigentümer teilweise anonym ist und eben Geld hin und her verschieben. Und im Endeffekt weiß niemand mehr so ganz, wo es herkam. Mhm. Und ich würde sagen, das scheint immer noch einer der besten Wege zu sein, die leider auch immer noch funktionieren würden.
Mhm. Du warst ja 2 Jahre bei der Deutschen Bank. Und was macht die Deutsche Bank gegen Geldwäsche?
Alle Finanzinstitute müssen nach dem Geldwäschegesetz ihre Kunden sehr genau prüfen. Also bei der Neukundenakquise natürlich prüfen, woher kommen die Vermögen der Kunden, wer sind die Personen und dann aber auch regelmäßige Prüfungen der Geschäfte. Das fällt ein bisschen unterschiedlich für Privatpersonen und Unternehmen aus, aber grundsätzlich sind das einfach standardhafte Prüfungen, die eine deutsche Bank machen muss, aber genauso auch eine Sparkasse. Diese Vorgaben wurden über die Jahre immer mehr, sodass es da eben inzwischen auch teilweise recht große Abteilungen gibt, die diese Prüfungen machen. Die Deutsche Bank an sich ist natürlich sehr geplagt von Skandalen, deswegen kommt auch auf mich oft diese Frage zu, was macht die Deutsche Bank eigentlich gegen Geldwäsche? Aber im Endeffekt macht sie das, was alle Banken rechtlich machen müssen. Das ist aber kann immer nur ein Teil der Geldwäschebekämpfung sein. Man kann nicht erwarten, leider, dass der Privatsektor alleine die Geldwäsche komplett verhindert. Und leider treffen diese Arbeiten aus dem Privatsektor dann auch oft auf eher schwach aufgestellte staatliche Behörden. In diesem Fall, wo Verdachtsmeldungen von den Banken dann nicht immer aufgenommen werden und weitergegeben werden. Also da versandet dann auch viel leider auf staatlicher Seite. Aber genau, was ich da gemacht habe, hatte mit dem Geldwäschegesetz zu tun.
Okay. Würdest du sagen, dass Banken schon ein ehrliches Interesse haben, auch Geldwäsche zu bekämpfen? Weil ich meine, du hast es gerade selber schon angedeutet, auch die Deutsche Bank war irgendwie in vielen Skandalen oder ist in viele Skandale verwickelt oder auch jetzt werden wir wahrscheinlich später noch drüber reden, dass Banken auch in kriminelle Geschäfte verwickelt sind und gleichzeitig wollen sie dann irgendwie Geldwäsche bekämpfen. Gibt es da schon das ehrliche Interesse auch dran?
Klar, im Grunde ist da ein Interesse dran, erstmal sich an Recht und Gesetz zu halten. Alles andere wäre natürlich wirklich krass, wenn vom Vorstand vorgegeben wird, das nicht so zu tun. Das heißt, diese Know-Your-Customer-Vorgaben, so heißen die nach dem Gesetz, die werden natürlich eingehalten. Dennoch sehen wir Skandal nach Skandal, wo es um sehr, sehr viel Geld geht und man fragt sich immer wieder, wie konnte das passieren? Wer hat weggeschaut? Also zum Beispiel bei der Deutschen Bank, der Danske Bank Skandal, das ist eine dänische Bank, wo sehr viel Geld, Milliarden an vor allem russischen Geldern über eine estnische Filiale und dann eben auch die Deutsche Bank außer Landes gebracht wurden. Und dann fragt man sich natürlich schon, wer hat hier versagt? Denn es gibt sehr viele Kontrollmechanismen, sehr viele Strukturen, die eigentlich dafür da sind, das zu verhindern. Und da sind wir immer noch nicht an dem Punkt, dass diese immer funktionieren. Und da sind andere Länder teilweise stärker aufgestellt als Deutschland.
Ja gut, ich glaube, wir können das auch gleich nochmal vertiefen. Ich würde jetzt direkt mal in unsere erste Runde einsteigen, und zwar in den Cum-Ex-Skandal. Der Cum-Ex-Skandal ist oder war so einer der größten oder vielleicht sogar der größte Steuerraub der deutschen Geschichte. Durch die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte wurden dem deutschen Staat Gelder in der Höhe von mindestens 10 Milliarden Euro geraubt. Das Ganze ist jetzt tatsächlich auch schon eine Weile her und lief zwischen 2001 und 2011, vielleicht aber auch länger, das werden wir gleich erfahren. Er ist aber auf jeden Fall auch noch super aktuell und auch noch lange nicht ganz aufgearbeitet. Besonders pikant und auch bekannt ist Cum-Ex auch dadurch, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz auch direkt in den Skandal verwickelt ist und vielleicht sogar auch unser wahrscheinlich neuer Bundeskanzler Friedrich Merz, wie ich vorgestern noch bei der Recherche gelesen habe, möglicherweise was mit diesem Skandal zu tun haben könnte. Bevor wir da jetzt aber auf diese Fragen eingehen, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Kannst du uns erklären, wie da vorgegangen wurde? Also wie diese Cum-Ex-Geschäfte eigentlich funktioniert haben oder funktionieren und wie es geschafft wurde, dann damit so viel Geld zu entwenden?
Ja, also bei Cum-Ex geht es um mehrfache Steuererstattung einer nur einmal gezahlten Steuer. Das ist im Grunde, worum es bei diesen ganzen Geschäften geht. Und die Geschäfte wurden so konzipiert, dass diese mehrfache Erstattung auch der einzige Grund für die Geschäfte ist. Ohne diese mehrfache illegale Erstattung machen die Geschäfte keinen Sinn. Die Akteure sind wahrscheinlich immer mindestens drei Finanzakteuren. Wir nehmen einfach mal drei verschiedene Banken hier in dem Gedankenspiel, die sich Aktienpakete, sehr große Aktienpakete, also für uns Individualpersonen sind diese Geschäfte eher nichts, da es hier wirklich um große Aktienpakete geht, die man um den Dividendenstichtag hin und her bewegt. Der Dividendenstichtag ist der Tag im Jahr, wo Unternehmen ihre Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Und auf diese Dividende fällt die Kapitalertragssteuer an. In der Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag, glaube ich, von 5,5%. Und die können sich Finanzinstitute erstatten lassen. Und wenn diese Aktienpakete eben so bewegt wurden, auch vertraglich auf eine bestimmte Art und Weise abgesprochen über Leihgeschäfte, dass es so wirkte, als hätten die alle eben, wären die alle die Aktieninhaber gewesen, als die Dividende gezahlt wurde. Und so wurden sich dann mehrfache Erstattungen auszahlen lassen, obwohl nur eine Steuer gezahlt wurde.
Also in dem Fall hätten jetzt drei Banken so getan, als ob sie gleichzeitig Inhaber dieses Aktienpakets gewesen wären, um sich diese Steuer zurückzahlen zu lassen. In Wirklichkeit hatte die aber zu dem Zeitpunkt logischerweise nur einer der Akteure. Und
ganz
auch nur
genau,
einer der Akteure hat diese Steuer wirklich bezahlt.
Du sagst schon logischerweise, und ich glaube, das ist ganz wichtig hier. Man kann hier sein generelles Wissen über die Welt einfach mal anwenden und sagen, so eine Aktie kann an einem bestimmten Punkt nur von einer Person gehalten werden. Das ist aber der strittige Punkt, der ganz lange rechtlich angefochten wurde, wo gesagt wurde, es kann einen wirtschaftlichen Eigentümer geben und es kann einen zivilrechtlichen Eigentümer geben und das wurde getrennt an bestimmten Momenten. Hier hat man sich sozusagen juristisch, hier wurde viel Arbeit reingesteckt, eine Scheinlegalität herzustellen, über auch Gutachten von Professoren und anderen, damit diese Geschäfte eben legitim wirkten. Aber es ist höchstrichterlich fest geurteilt, dass die Geschäfte schon immer auch illegal waren und auch kriminell.
Du hast ja gerade schon von Banken gesprochen in deinem Beispiel. Waren das die einzigen Akteure oder wie kann man sich da noch vorstellen?
Es waren nicht die einzigen Akteure. Also es waren ursprünglich waren da eher Finanzinstitute involviert, genauso aber auch Pensionsfonds aus den USA zum Beispiel. Und dann aber auch Investoren wurden hier herangezogen. Und ein Name, der vielen bei Cum-Ex vielleicht inzwischen auch was sagt, ist Hanno Berger, ein Steueranwalt, der eine Kanzlei aufgebaut hat und hier diese verschiedenen Player auch miteinander zusammenbrachte und auch Großinvestoren dafür gewann, zum Beispiel Erwin Müller, der vielleicht später nochmal aufkommen wird, denn Müller an sich ist eher irrelevant für die Geschichte, aber sein Anwalt, der irgendwann eingeschaltet wurde, wurde später der wohl wichtigste Hinweisgeber bei Cum-Ex und hat uns hier entscheidende Informationen geliefert. Aber solche Investoren, Privatinvestoren, wurden eben auch dazugeholt, um die Aktienpakete, die hier gehandelt werden, auch einfach noch zu vergrößern und noch mehr Player reinzubringen. Ja, es sind auch Privatpersonen involviert.
Und waren es dann eher so eine Handvoll schwarzer Schafe oder war das irgendwann Usus und die breite Masse der Finanzinstitute?
Also wir generell bei dem Thema Finanzkriminalität ist es immer sehr unbefriedigend, dass man immer nur mit dem Hellfeld irgendwie arbeiten kann und mit Schätzungen.
Ja.
Was wir aber wissen, deutet darauf hin, dass es doch sehr viele Akteure waren. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal anschaut, gegen wen die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt, die Speerspitze der juristischen Aufklärung hier in Deutschland ist. Also das sind über 1700 Beschuldigte. In über 100 Verfahren, zum Beispiel allein bei der Deutschen Bank, wird gegen 70 Geldmanager ermittelt. Bei solchen Dimensionen von schwarzen Schafen zu sprechen, ja, problematisch. Also ich finde, wenn man sich damit fasst, merkt man, hier war was Größeres am Werk. Vor allem, wenn man sich ein bisschen die Entstehungsgeschichte anschaut. Also Cum-Ex ist vor allem in der Öffentlichkeit, sagen wir mal seit 2016 vielleicht, dass wirklich eine breitere Öffentlichkeit sich damit befasst. Der erste Fall geht wohl auf die 90er Jahre zurück und Anfang der 2000er Jahre hat der Lobbyverband der privaten Banken, der BDB, ein Schreiben ans Bundesfinanzministerium geschickt, wo auf diese Geschäfte hingewiesen wurde. Da der Lobbyverband eigentlich eine Regelung haben wollte, um seine Banken abzusichern, also die Banken, die in diesem Verband sich versammeln, die haben diese Geschäfte bereits schon getätigt oder wollten sie tätigen und wollten eben rechtlich auf der sicheren Seite sein. Und dafür wurde vom Lobbyverband BDB ein Vorschlag vorgelegt. Dieser Vorschlag wurde fast Wort für Wort später übernommen im Jahr 2007 und hat die Cum-Ex-Party erst richtig zum Laufen gebracht. Dadurch kam natürlich auch nochmal dieser Gesetzestext, der dann kam im Jahressteuergesetz 2007, hat sozusagen eine kleine Tür geschlossen, nämlich die Geschäfte über eine bestimmte Konstellation über inländische Depotbanken, und hat die Konstellation über ausländische Depotbanken nicht erwähnt. Und das wurde dann als Grund genommen zu sagen, das ist ja legal, was in dieser Konstellation läuft, die nicht erwähnt wurde. Mhm. Und plötzlich gingen die Geschäfte dann auch nochmal richtig durch die Decke. Also wenn wir da jetzt auch so eine Involvierung des Lobbyverbandes auch haben, dann von schwarzen Schafen nur zu reden, ist schwer, denke ich. Ja, aber ganz genau wissen wir es natürlich nicht, weil wir noch nicht genug Urteile haben, wo es wirklich nachgewiesen ist, ja.
Und lag das dran, dass das Finanzministerium einfach nicht verstanden hat, wie diese Geschäfte funktionieren und dachte, klar, sollen die so machen, da geben wir den Freibrief, oder?
Ja, also diese Geschichte, der Anfang der Geschäfte und wieso es so lange gedauert hat, es aufzuhalten, ist ein Skandal in sich, könnte man sagen. Mhm. Denn wir haben einerseits diesen Input aus der Lobby für diesen Gesetzestext, der fast Wort für Wort übernommen wurde. Zu der Zeit arbeitete jemand im Bundesfinanzministerium, Herr Ramakas, der später bewiesenermaßen kam raus, der hat viel Geld auch von Lobbyverbänden erhalten für seine Arbeit. Und er hat Bedenken aus Hessen und Nordrhein-Westfalen, als dieses Gesetz geschrieben wurde, ignoriert und hat dieses Gesetz auch so mit vorangetrieben. Gleichzeitig gab es Hinweisgeber. Der erste hat sich an die Finanzaufsicht gewandt mit Hinweisen, dass die WestLB, also eine Landesbank aus Nordrhein-Westfalen unter staatlicher Führung, Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat, um den Staat auszurauben. Die Finanzaufsicht ist mit diesen Informationen an die WestLB gegangen und hat nachgefragt, ist das so, stimmt das alles so, etc. Und ist dann da nicht weiter nachgegangen. Erst als ein Hinweisgeber sich dann direkt ans Bundesfinanzministerium gewandt hat, dann gingen da langsam die Alarmglocken los und man hat versucht, das einzudämmen. Man hat dann zum Beispiel erstmal veranlasst, dass alle, die diese Geschäfte um den Dividendenstichtag machen, eine Bescheinigung sich haben ausstellen lassen müssen von einem Wirtschaftsprüfer oder ähnlich, der bestätigt, dass es hier keine illegalen Absprachen gibt. Aber das hat das natürlich auch erstmal nicht beendet. Also erst mit der wirklichen gesetzlichen Änderung 2012 kam es dann zu einem Ende, wahrscheinlich zu einem Ende dieser Geschäfte. Das hat also sehr lang gedauert, wenn wir uns mal anschauen. Der erste Hinweis kam Anfang der 2000er Jahre von der Lobby selber bis 2012. Und in den Jahren wurden Milliarden im Endeffekt gestohlen.
Mhm. Das heißt, am Schluss ist das nicht durch irgendwelche Behörden erstmal aufgeflogen, sondern durch, also wir waren quasi angewiesen, oder die Behörden waren angewiesen auf interne Hinweisgeber, um diesen Skandal überhaupt auffliegen zu lassen?
Ja, im Endeffekt waren Hinweisgeber sehr entscheidend dabei. Andererseits wurden sie schon vorher informiert, die Behörden. Aber gut, solange man sonst auch sofort auf einen Hinweisgeber reagiert, wäre ja schon mal was. Aber leider hat die Finanzaufsicht das nicht getan. Das ist auch nochmal ein dunkler Fleck so ein bisschen auf deren Geschichte. Ja. Also Hinweisgeber sind hier schon sehr relevant. Und den wichtigsten Hinweisgeber, der kam dann auch noch erst später, also den ich jetzt schon erwähnt hatte, der Anwalt von Erwin Müller, Eckhard Seid. Der kam erst 2013, hat der seine Arbeit aufgenommen, und der hat involviert in einem Fall eben selber Recherchen gemacht zu den Cum-Ex-Geschäften und hat gemerkt, wie problematisch die Geschäfte sind, und das dann an die Schweizer Behörden und die deutschen Behörden gegeben. Mhm. Und dadurch kam die juristische Aufarbeitung dann deutlich einen Schritt voran. Dadurch hat man verstanden, wie die Geschäfte funktionieren, wie die Player sich untereinander absprechen, und konnte dann in den Ermittlungen eben dann vorankommen.
Okay. Und eigentlich wäre aber die Finanzaufsicht sozusagen die Institution, die dafür zuständig gewesen wäre, solche Geschäfte zu entdecken, oder kann man das gar nicht sagen, weil es irgendwie ein Verfahren war, das man so noch nicht kannte?
Also es gibt mehrere Zuständigkeiten hier. Es gibt einmal die Finanzaufsicht, die einen Hinweis bekommen hatte, dem man nachgehen hätte sollen. Andererseits gibt es das Bundeszentralamt für Steuern, was eine wichtige Rolle spielt in der Auszahlung der Steuer und wo diese Anträge reinkommen. Auch hier hätte man natürlich merken können, wie viele solcher Anträge kommen und die prüfen können, etc. Gleichzeitig gibt es das Bundesfinanzministerium, dem Anfang der 2000er Jahre schon ein Hinweis zu diesen Geschäften gegeben wurde, die dann natürlich auch auf eigene Art und Weise hier nachprüfen können, und natürlich auch die Rechtsaufsicht über die Finanzaufsicht und das Bundeszentralamt für Steuern haben. Also beim Bundesfinanzministerium laufen alle Fäden zusammen. Da muss man dann auch reagieren. Im Endeffekt, mit einer deutlichen Verspätung, hat man das ja dann auch.
Mhm. Okay, und wurden dann letztlich Menschen, also wir sprechen jetzt von 2025, wurden jetzt letztlich mittlerweile Menschen verurteilt, und ist der Staat wieder an sein Geld gekommen, oder wie ist gerade der Stand da?
Ja, also das ist dann nochmal, die juristische Aufarbeitung ist dann, glaube ich, die zweite große Geschichte in diesem Skandal. Die Ermittlungen sind 2013 gestartet, und das erste Urteil kam 2020 gegen zwei Personen, die auch sich sehr an der Aufarbeitung beteiligt haben. Deswegen hatten die erst mildere Strafen erhalten. Seitdem gab es eine Handvoll an weiteren Urteilen. Ich glaube, die höchste Haftstrafe war für Hanno Berger mit über 8 Jahren. Sogar gleich zweimal vom Landgericht Bonn und vom Landgericht Wiesbaden. Das ist aber immer noch ein eher langsamer Prozess, sind natürlich auch komplizierte Einzelfälle. Jeder Einzelfall muss natürlich auch sorgfältig bearbeitet werden. Aber ich hatte schon erwähnt, dass wir über 1700 Beschuldigte haben bei der Staatsanwaltschaft Köln. Und wie mit dieser Staatsanwaltschaft umgegangen wurde, ist dann vielleicht noch ein eigener kleiner Skandal. Also es ist für viele vielleicht, die von Finanzwende schon gehört haben, wissen vielleicht, dass die Oberstaatsanwältin Anne Prohr-Hilker, die bei der Staatsanwaltschaft Köln war, im Sommer letzten Jahres dort aufgehört hat und inzwischen bei der Finanzwende arbeitet am Thema Finanzkriminalität.
Die ist quasi deine Chefin, oder?
Das ist meine Chefin, ganz genau. Ja. Das ist jetzt meine Chefin, und sie hat also erstmal an diesen Fällen alleine gearbeitet für viele Jahre und ihr Team ist dann langsam gewachsen. Und hier gab es lange Zeit zu wenig Personal. Finanzwende hatte da bereits 2021 eine Kampagne zu, dass wir mehr Personal für diese Staatsanwaltschaft gefordert haben, was dann auch kam. Es gab dann aber auch Versuche, ihre Abteilung aufzuspalten. Und die Gefahr an dieser Sache ist, dass der Rechtsstaat nicht schafft, die Leute vor Gericht zu bringen und dort eben verhandelt wird. Darum geht's ja nur. Wir können ja nicht sagen, wer schuldig ist und wer nicht. Das müssen die Gerichte klären. Es geht darum, dass dass eben alle so gleich auch behandelt werden. Was wir vermeiden wollen oder was wir nicht richtig fänden, wäre, wenn es zu sozusagen Deals kommen würde. Also wenn sich Beschuldigte irgendwann freikaufen könnten, weil die Behörden in der Arbeit untergehen und nicht mehr jeden Fall bearbeiten können. Das ist eigentlich unser Hauptanliegen, dass wieso wir da Kampagnen auch gestartet haben, wo wir sagen, da benötigt es Personal, dass es kann nicht sein, dass solche Leute sonst davonkommen, weil sie die finanziellen Mittel haben. Und bei anderen Menschen wird ganz genau hingeschaut. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem beim Thema Finanzkriminalität. Es wird oft als ein Kavaliersdelikt angesehen. Hier geht es oft um Leute, die nicht vorbestraft sind, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die nicht in stereotypische Kriminalitätsbilder passen, vielleicht auch oft älter sind. Also zum Beispiel viele der Cum-Ex-Verurteilten sind über 70 Jahre. Dennoch muss der Rechtsstaat natürlich hier genauso vorgehen, wie er bei anderen Kriminalitätsfällen vorgehen würde, wo es um Milliarden geht. Das darf man hier ja nicht vergessen.
War diese Probleme, die du gerade beschrieben hast, vor allem auch mit dem fehlenden Personal am Schluss auch der Grund für den Ausstieg und die Frustration, dass man da nicht vorankam? Oder was genau war ihre Begründung, zur Finanzwende zu kommen?
Also ich glaube, sie hat auch gesehen, dass dieser Skandal ein bisschen symptomatisch auch zeigt, dass man an strukturellen Sachen arbeiten muss in Deutschland. Und da muss man die Arbeit aufnehmen. Also man kann diese Entscheidung ja sehen als eine Entscheidung gegen die Staatsanwaltschaft. Mhm. Ich würde sie eher sehen als eine Entscheidung für die Finanzwende und für unseren Ansatz, an der Wurzel der Probleme anzusetzen. Denn wir wollen ja, und deswegen arbeiten wir auch so viel zu Cum-Ex und Cum-Cum, wir wollen, dass sich sowas nicht mehr wiederholt. Und das können wir jetzt nicht sagen, dass sich das so nicht wiederholen würde, denn wir haben noch nicht genug daraus gelernt.
Okay. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angeteasert, dass sowohl Olaf Scholz als auch Merz bei Cum-Ex eine Rolle spielen oder spielen könnten. Ich weiß nicht, wie vorsichtig man das ausdrücken muss. Die Story mit Scholz ist sicherlich den meisten bekannt. 2016 wollte das Hamburger Finanzamt knapp 50 Millionen Euro Cum-Ex-Gelder von der Warburg Bank zurückfordern. In letzter Minute entschied sich Hamburg dann aber unter dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz, die gestohlenen Steuergelder der Warburg Bank einfach zu erlassen. Und interessant ist, dass kurz davor Scholz sich mit dem Eigentümer der Bank, Christian Olearius, getroffen hat, woran sich Scholz aber leider nicht mehr erinnern kann und was auch immer, diese Erinnerungslücken sind jetzt auch immer mal wieder durch die Medien gegangen. Wir wollen da jetzt auch gar nicht ewig drauf eingehen, vielleicht aber noch zwei Fragen. Einmal, war denn das Interesse der Stadt Hamburg und von Scholz, vielleicht von Scholz, auf diese 50 Millionen Euro zu verzichten? Kann man das sagen?
Was deren Interesse daran war? Also was dieser Skandal, diese Causa Scholz-Warburg-Bank, und es ist ja nicht nur Scholz-Warburg-Bank, sondern auch Tschentscher-Warburg-Bank, ja, also der jetzige erste Bürgermeister und damalige Finanzsenator, das zeigt ein bisschen, wie nah sich Finanzlobby und Politik oft sind. Denn Christian Olearius hat natürlich auch mehrere Treffen beim ersten Bürgermeister erhalten. Er spendete viel, nicht nur an die SPD, auch an andere Parteien. Er zahlte viel für Hamburger Projekte. So jemand kann mit einem Steueranliegen zum ersten Bürgermeister gehen. Mhm. Ich glaube, ich hätte Probleme, wenn ich jetzt hier in Berlin zum zu Kai Wegner gehen würde, um irgendeine Steuerfrage zu besprechen. Und es geht ja nicht bei diesem Skandal darum, ob Olaf Scholz selber Cum-Ex-Gelder erhalten hat. Darum geht's ja nicht. Das hoffe ich nicht und derzeit gibt's keine Indizien dafür. Sondern es geht darum, hat er dafür gesorgt, dass eine Bank ihre illegalen Profite behalten konnte. Und das zeigt, dieser Skandal steht so ein bisschen symptomatisch für die Möglichkeiten der Finanzlobby, auch einfach sich mit Politikern zu treffen. Und Peter Tschentscher werfen wir tatsächlich auch vor, dass er die Brandmauer zwischen Politik und Verwaltung überschritten hat und Finanzwende hat ihn auch zum Rücktritt aufgefordert, weil er eben die Argumente der Warburg Bank nochmal in seine Verwaltung gegeben hat. Er hat kenntlich gemacht, dass er über die Entwicklungen in diesem Fall informiert werden will. Es war für die Beamten, Beamtinnen also klar, das hat eine politische Dimension. Wir entscheiden jetzt hier nicht ganz neutral alleine. So sehen wir das und deswegen hat er eben diese Brandmauer überschritten. Ja.
Jetzt gerade haben wir über Scholz gesprochen und Merz hatten wir ja auch irgendwie erwähnt. Kannst du noch sagen, wie Merz da vermeintlich involviert war?
Also bei Friedrich Merz ist es auch so, dass man gar nicht so viel über diese Involvierung zu Cum-Ex weiß. Er war in Aufsichtsräten verschiedener Finanzinstitute und wir hatten da auch einen offenen Brief an ihn geschrieben, wo wir gefragt haben dazu, wann er Kenntnis genommen hat, wann er sich wie dazu positioniert hat. Wir haben aber nie eine Antwort erhalten.
Okay.
Alles klar. Mal schauen, wie es da so weitergeht.
Ja.
Perfekt. Okay, und bevor es bei uns jetzt hier mit der Finanzkriminalität weitergeht, Konrad, gibt es hier ein paar Runde kurze. Gibt es eine Runde kurze für dich? Genau. Du weißt es wahrscheinlich schon, ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Also das Motto hier ist schnell getrunken, schnell geantwortet. wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Du hast einen Joker und darfst sozusagen einen kurzen überspringen, wenn du möchtest. Genau. Bist du bereit?
Absolut.
Wunderbar. Wo gehst du am liebsten was trinken?
In einer Bar hier in meinem Kiez, wo man, glaube ich, nach dem ersten Mal da immer wieder direkt erkannt wird und gegrüßt wird. Und das finde ich eine sehr heimische Sache dadurch. Also irgendwie nett.
Okay, und willst du verraten oder bleibst du?
Kann ich gerne verraten. Das ist die Bar 12. Falls jemand in Berlin Wedding unterwegs ist und eine gute Bar sucht, kann ich Bar 12 sehr empfehlen.
Sehr gut. Ich ziehe jetzt in den Wedding, also werde ich da mal vorbeischauen.
Ja, sehr gut.
Was ist dir wichtig, damit du dich dort wohlfühlst? Also was ist das Gute an der Bar 12? Das können wir auch fragen.
Ich habe inzwischen gemerkt, das ist mir fast peinlich, aber ich glaube, ich mag nicht mehr Bars, wo es zu laut ist.
Kenn ich.
Das könnte mir auch gefallen. Also man wird älter, ne?
Ja absolut, ja.
was sollte die nächste Bundesregierung als erstes umsetzen? Deiner Meinung nach? Vielleicht auch im Themenbereich Finanzen?
Also da rattert natürlich gerade ein bisschen bei mir eine Liste los. Aber ich versuche es mal nicht zu Cum-Ex und Cum-Cum zu machen, weil dazu haben wir jetzt schon gerade gesprochen. Eine sehr wichtige Sache ist Transparenz zu bestimmten Vermögen wie Firmenkonstrukten. Wir benötigen diese Transparenz, damit Journalisten, NGOs, sonst was schauen können. Wer steckt hinter welchen Briefkastenfirmen? Wer macht hier Geschäfte? Das ist ein wichtiges Mittel, um Geldwäsche und auch andere Formen der Finanzkriminalität anzugehen. Das Mittel dafür ist das Transparenzregister. Aber es benötigt ein Transparenzregister, das seinen Namen verdient. Das haben wir derzeit nicht. Es hat zu viele Lücken. Die Datenqualität ist schlecht. Es ist auch nicht mehr öffentlich zugänglich. Da ist nicht Deutschland schuld, sondern EU leider oder Rechtsprechung der EU. Aber ich würde mir wünschen, ich glaube nicht, dass es oben auf der Liste von irgendjemandem steht, aber ich würde es mir wünschen, dass man da ansetzt und das wirklich mal verbessert.
Okay, perfekt. Wenn du jetzt selber ein Gesetz abschaffen dürftest, welches würdest du abschaffen?
Ein Themengebiet, zu dem wir auch arbeiten, da bin ich nicht in der Tiefe drinne, aber es regt mich doch trotzdem immer wieder extrem auf. Und da geht's um Steuerprivilegien, die Vermögende in Deutschland haben. Und vor allem die Erbschaftssteuer. Das ist einfach wenn man sich damit befasst, dann wird man sehr frustriert. Ich weiß nicht, welches Gesetz das ist, um ehrlich zu sein, was dieses Steuerprivileg untermauert. Ich könnte es nicht sagen. Aber das, was dafür verantwortlich ist, und da müsste ich auf unserer Website wohl nochmal nachschauen, das würde ich auswählen.
Alles klar. Ja, ansonsten gerne auf die Webseite von Finanzwende gehen. Da ist vieles sehr gut aufbereitet.
Dankeschön.
Was ist dein Lieblingsort in Berlin, um uns noch einen Tipp von dir abzuholen? Oder für Rudi vielleicht?
Lieblingsort in Berlin.
Bad 12 ist jetzt ausgenommen, ne?
Ja, Bad 12 kann ich nicht mehr sagen. Ja, das stimmt natürlich. Es gibt ein kleines Theater in Berlin-Neukölln. Das heißt Comedy Café Berlin, wo es sehr unterhaltsame Shows gibt. Und immer wenn ich den Ort verlasse, bin ich glücklicher. Von daher würde ich sagen, das ist mein Lieblingsort in Berlin.
Oh, was für ein schönes Kompliment für diesen Ort. Toll. Welches Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, hat dir besonders gut gefallen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mit Freunden in einem Buchclub, aber ich habe das Gefühl, jedes Buch wird natürlich dann auch immer die positiven und die negativen Seiten besprochen. Deswegen. Mhm. Aber es gibt von Vargas Llosa das Buch, ich glaube, es heißt Das böse Mädchen. Und das war unglaublich gut. Es hat einen zwar auch mitgenommen, aber einfach super. Es hat Spaß gemacht.
Top. Welches Thema aus der Finanzwelt findet deiner Meinung nach zu wenig Beachtung?
Ich glaube, da bin ich bei diesem Thema Privilegien. Einerseits durch diese Steuerprivilegien, die wie Erbschaftssteuer. Andererseits haben andere Kollegen jetzt gerade einen super Report rausgebracht, der den Armutsnachteil im Finanzmarkt beschreibt. Also nicht nur eben, dass man weniger Geld hat, sondern dass es einfach strukturelle Nachteile gibt, wenn du nicht vermögend bist, wenn du zum ärmeren Teil der Gesellschaft gehörst. Mhm. Und der Finanzmarkt ist, man denkt ja so wenig an ihn, wenn man nicht bei der Finanzwende arbeitet und nicht im Finanzsektor sonst arbeitet. Aber er ist, überall spielt er eine Rolle. Es ist der Sektor, der einfach extrem mächtig ist, alles andere ja auch teilweise befähigt, die Realwirtschaft befähigt, unsere Konten etc. Und diese Privilegien versus den Nachteilen derer, die nicht zu den Privilegierten gehört, das muss mehr beleuchtet werden, glaube ich.
Und dann haben wir unsere letzte Frage, die wir jedem Gast, jeder Gästin stellen. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
So gezwungen optimistisch, glaube ich, weil wenn ich da zu lange im Negativen drüber nachdenke, dann macht alles keinen Sinn mehr, so ein bisschen. Deswegen muss da immer irgendwie der Gedanke sein, es gibt ja immerhin das jetzt oder es gibt ja immerhin das. Und an diesen kleinen Sachen hangel ich mich lang.
Sehr okay. Gut. Ja, top. Ja, dann vielen Dank.
Ja, gerne. Ich hoffe, ich kann noch laufen nach den kurzen.
Ja, jetzt kommt die dritte Runde, die ich jetzt hier vorbeibringe noch. Wir machen weiter mit dem Cum-Cum-Skandal und widmen uns damit wieder der Finanzkriminalität zu. Ja. Der Cum-Cum-Skandal steht dem Cum-Ex-Skandal etwas im Schatten. Der Schaden, obwohl der Schaden aus den Cum-Cum-Geschäften deutlich höher lag, und zwar bei 28 Milliarden Euro, also fast dreimal so hoch. Von den fast 30 Millionen Euro Schaden wurden bis Ende 2020, wie wir recherchiert haben, nicht einmal ein halbes Prozent des Gesamtschadens zurückgezahlt. Und das ist sehr wenig. Da ist die Frage, vorab jetzt wieder zum Kumkum-Skandal, kannst du da auch nochmal erklären, wie lief das ab und genau, wie konnte das passieren?
Genau, also Cum-Cum und Cum-Ex sind auch nicht komplett abgetrennte Skandale voneinander. Es gibt Überlappungen und auch Überlappungen für die Täterinnen dahinter. Denn es wurden oft mit den gleichen Aktienpaketen auch erst Cum-Cum-Geschäfte gemacht und dann Cum-Ex-Geschäfte. Waren teilweise Abteilungen, die sich darum gekümmert haben. Cum-Cum funktioniert aber etwas simpler. Also in der einfachsten Form kann man sagen, in Deutschland gibt es einen Steuervorteil, den es im Ausland nicht gibt, für diejenigen, die deutsche Aktien halten. Und über die Hälfte aller deutschen Aktien werden von Personen oder Instituten oder Unternehmen im Ausland gehalten. Also es ist ein großer Teil, der diesen Steuervorteil nicht hat. Und es geht wieder um die Kapitalertragssteuer. Und diese 25%, die man hier in Deutschland sich zurückerstatten lassen kann. Diese Personen im Ausland, die Aktienpakete halten, bei einem Cum-Cum-Geschäft, würden die Aktienpakete an ein deutsches Institut schicken. Das erhält die Dividende und die Steuererstattung und dann gehen die Aktienpakete wieder zurück. Es ist also kein Gespann aus mindestens drei Akteuren, wo es diese illegalen Absprachen gab, sondern es gibt auch keine mehrfachen Erstattung, sondern eben diese eine Erstattung. Aber diese eine Erstattung, auf die gibt es eigentlich kein Anrecht. Die Geschäfte wurden vor 10 Jahren höchstrichterlich für illegal erklärt. Also wir haben auch sozusagen 10-jähriges, dass Cum-Cum-Geschäfte für illegal erklärt wurden. Wir sprechen bei Cum-Cum davon, dass sie illegal sind, aber nicht wie bei Cum-Ex, dass sie kriminell sind, da es noch kein strafrechtliches Urteil gibt. Ich habe aber auch gerade gesagt, noch kein, denn es gibt auch genug Experten, die durchaus eine Strafbarkeit bei Cum-Cum sehen.
Mhm. Das heißt, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, wenn jetzt, das war dann irgendwie im einfachsten Fall eine Absprache einer ausländischen Bank mit einer deutschen Bank, wo die ausländische Bank gesagt hat, hier ist jetzt schon wieder Dividendenauszahlung, ich gebe euch mal meine Aktie, ihr zahlt die Steuern, kriegt die aber ja auch direkt wieder zurück und dann machen wir irgendwie halbe-halbe oder...
Wir machen halbe-halbe auf die Steuererstattung.
Genau, okay. Ja. Das heißt, die Hälfte der Steuererstattung dürft ihr auch behalten und wir kriegen, genau, okay.
Genau, ich weiß nicht, ob es halbe-halbe ist, aber ein gewisser Anteil wurde daneben ausgegeben. Und das Besondere an Cum-Cum, ein Teil, der, denke ich, noch nicht genug beleuchtet wurde, wo wir auch noch am Anfang der Aufklärung sind, ist, dass bei Cum-Cum sich auch kleinere Institute beteiligt haben. Etwas, was wir bei Cum-Ex so noch nicht gesehen haben. Nämlich auch Volksbanken und Sparkassen. Also wir wissen nicht, welche, aber wir wissen, dass welche dabei waren. Es gibt Beweise, die, also zum Beispiel ein sozusagen Verkaufsdokument der Landesbank Baden-Württemberg an die Sparkasse Karlsruhe. Das ist eine PowerPoint-Präsentation, in der diese Cum-Cum-Geschäfte erklärt werden und an die Sparkasse Karlsruhe denen schmackhaft gemacht werden sollten. Und die Sparkasse Karlsruhe musste auch Gelder zurückzahlen. Wir versuchen hier auch schon länger Sparkassen da für Aufklärung zu sorgen. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr und vorletztes Jahr mal alle Sparkassen in Baden-Württemberg angeschrieben und gefragt, ob es solche Geschäfte gab und ob die aufgeklärt wurden, ob man mit den Finanzämtern hier in Kontakt steht. Die meisten haben uns nicht hier nicht ganz eindeutig geantwortet. Ein paar, wenige, wo es auch schon öffentlich bekannt war, haben es auch zugegeben. Es wurde auch ausweichend geantwortet. Ein bestimmter Teil hat auch einfach ganz klar gesagt, nein, wir haben solche Geschäfte nicht gemacht und wir würden das nie machen. Das gibt's natürlich auch. Aber wir wissen es einfach nicht. Allein in Baden-Württemberg gibt's 50 Sparkassen. Von circa dreien ist es öffentlich bekannt. Bei den anderen einfach unklar. Und wir finden, wieso ich so viel über Sparkassen jetzt rede, ist, weil das sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Sie sind gesetzlich zur Gemeinwohlorientierung verpflichtet. Ihre Ziele dürfen nicht sein, nur dem Gewinn hinterher zu rennen. Und da dann Geschäfte, die sozusagen den Fiskus ausrauben, sind natürlich besonders hart. Sparkassen reden sich manchmal damit raus, dass sie sagen, sie hatten ja nur Geschäfte mit einer anderen inländischen Bank. Also dieses Geschäft, grenzüberschreitende Geschäft, damit hatten die nichts zu tun. Andererseits macht auch dieser kleine Teil hinten nur Sinn, wenn es diesen Teil über die Grenze hinweg gibt. Also nur wenn die ganze Kette besteht, gibt es überhaupt einen wirtschaftlichen Sinn, die illegale Steuererstattung. Und hier stehen wir noch am Anfang der Aufarbeitung, ja.
Also sowohl bei Cum-Ex, der Skandal lief ja bis 2011, hatte ich irgendwo gelesen. Und du meintest auch gerade genau vor 10 Jahren wurde jetzt Cum-Cum beendet. Wie genau sieht es dann aus, wenn so ein Skandal beendet wird? Also gibt es dann den ersten Schuldspruch oder wurde irgendwie eine Gesetzeslücke in beiden Fällen geschlossen? Oder
Bei Cum-Ex gab es eine Reform, die dafür gesorgt hat, dass ein anderer Teil in der Kette dafür verantwortlich ist, die Steuerbescheinigung auszuschreiben. Und somit konnte man dafür sorgen, dass, also in diesem Fall dann jetzt nicht mehr Aktiengesellschaften sich selber Steuerbescheinigungen ausstellen konnten, sondern Depotbanken, wo Aktienpakete auch verwahrt werden, Steuerbescheinigungen ausgegeben haben, wo ein besserer Überblick darüber war, wer die Aktien wann gehalten hat. Bei Cum-Cum ging es darum, da hat man die Haltedauer verlängert, die man eine Aktie halten muss, um die Steuer zurückerstattet zu bekommen. Also man kann nicht mehr nur eine Aktie für einen Tag halten, kriegt die Dividende und kann die Steuer sich zurückerstatten lassen, sondern man muss es jetzt 45 Tage in einem Zeitraum von 90 Tagen um den Dividendentag halten. Wenn man eine Aktie 45 Tage hält, so ist der Gedanke, trägt man auch wirtschaftliches Risiko, denn die Aktie kann in den Tagen hoch und runter gehen. Und deswegen gibt es dann keine Anreize mehr, diese Geschäfte so zu machen, die darauf basieren, dass es ganz schnell geht und es nur eben um diese Steuererstattung geht. Ja.
Aber das könnte man doch auch vertraglich alles zwischen Partnern festhalten, oder? Dass man sagt, die Schwankungen gleichen wir aus oder ähnliches.
Ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall auch Gutachten, die generell meinen Cum-Cum, Cum-Ex oder auch artverwandte Geschäfte, also es geht immer um diese Kapitalertragssteuer und den Dividendenstichtag, können auch noch weitergehen. Also wir sind hier noch nicht ganz am Ende und die Aufklärung und Aufarbeitung dieser Skandale hat aus meiner Sicht 2 Gründe. Einerseits muss aufgeräumt werden, was geschehen ist und diejenigen, die verantwortlich waren, müssen vor Gericht kommen, wenn es eine strafrechtliche Dimension hat. Die Gelder müssen zurückgeholt werden etc. Also wir müssen die Vergangenheit so ein bisschen aufräumen. Gleichzeitig ist die Aufklärung und Aufarbeitung dafür da, um es in der Zukunft zu verhindern. Und wenn wir jetzt Gutachten hier haben und Indizien, die sagen, naja, ganz vorbei ist es nicht, hier gibt es immer noch Möglichkeiten, hier sind sehr intelligente Personen, werden sehr hoch bezahlt, um sich auch neue Modelle zu überlegen, dann da sind wir noch nicht gut genug aufgestellt, um das wirklich zu verhindern. Also es geht um diese beiden Dimensionen und bei beidem ist man noch nicht durch.
Konrad, kannst du noch sagen, wie der Skandal am Ende aufgeflogen ist und wie es hier mit der Aufarbeitung gerade läuft?
Also 2016 startete auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Bundestag zu Cum-Ex und eben nicht nur Cum-Ex, sondern auch artverwandte Modelle wie Cum-Cum. Dieser Untersuchungsausschuss wurde quasi von meinem anderen Chef mit in Gang gebracht, Gerhard Schick, der damals für die Grünen im Bundestag saß. Durch diesen Ausschuss wurde nicht nur Cum-Ex beleuchtet, sondern auch Cum-Cum. Und ich glaube, es war kurz davor, dass über Cum-Cum auch immer mehr berichtet wurde in Zeitungen wie Wirtschaftswoche. Also jetzt nicht breit, aber es fing schon an, vor allem in der Szene. Und nach dem Untersuchungsausschuss wurde dann dazu immer mehr berichtet. Ganz entscheidend hier sind aber auf die Cum-Ex-Files, also korrektiv, das man würde nicht Zeitung sagen, wie würde man sagen? Ich glaube, die existieren nur online. Die haben 2018 die Cum-Ex-Files rausgebracht mit Partnerinstituten aus Frankreich, Dänemark, ganz Europa, wo erstmal Cum-Ex und Cum-Cum europaweit beleuchtet wurde. Und 2021 haben sie dann nachgelegt und nochmal eine höhere Schätzung rausgebracht. Und da ging es auch viel um Cum-Cum. Und so wurde dann erstmal der Schaden da auch beziffert. Also diese 28,5 Milliarden Euro, diese Schätzung wurde für korrektiv erstellt vom Professor Spengel der Universität Mannheim im Jahr 2021, ja.
Mhm. Das heißt, wenn du jetzt meinst, das wurde sich auch europaweit nochmal alles genauer angeschaut, geht's dann drum, wie andere Institutionen, die irgendwo in anderen europäischen Ländern waren, diese deutschen Lücken oder wie auch immer was genutzt haben? Oder gibt's ähnliche Skandale auch in anderen Ländern?
Die gibt's auch in anderen Ländern. Also nicht nur Deutschland wurde hier beraubt, sondern auch Frankreich, Dänemark, die Niederlande etc. Okay. Also in Frankreich sind es auch über 30 Milliarden Euro Schaden. Mhm. In Dänemark war recht bekannt ein Cum-Ex-Fall, wo ein Investmentbanker aus Dubai jetzt kürzlich ausgeliefert wurde und dafür schuldig gesprochen wurde. Also alle Länder müssen hier aufräumen, die hier beteiligt waren. Ich finde, der Blick ins EU-Ausland ist spannend, also generell auch nicht nur bei Cum-Ex-Cum-Cum kann es ja manchmal helfen zu sehen, wie gehen andere Länder damit um, was läuft vielleicht besser, was kann man sich abgucken. Bei diesem Thema ist ganz spannend, wie zum Beispiel in Deutschland oft argumentiert wird, Cum-Cum ist nicht kriminell, es gibt noch kein strafrechtliches Urteil dazu. In anderen Ländern wird das, gibt es zwar vielleicht auch noch keine Urteile, wird aber hier auch strafrechtlich ermittelt. Also es gibt auch offenbar unterschiedliche Bewertungen, wenn man sich zum Beispiel Frankreich und Deutschland anschaut. Muss man mal gucken, wie die Aufarbeitung da vorankommt. Also die 205 Millionen Euro, die in Deutschland jetzt an Cum-Cum zurückgefordert wurden, sind immer noch deutlich zu wenig. Vielleicht mal als Beispiel, um das mit Cum-Ex zu vergleichen. Bei Cum-Ex wurden schon über 3 Milliarden Euro zurückgeholt. Das sind ist auch nicht der ganze Schaden, aber da ist man deutlich weiter.
Hm. Mhm. Du meintest, es muss natürlich jetzt auch darum gehen, dass sich solche Skandale nicht mehr wiederholen. Dann ist ja die große Frage, was müsste sich jetzt in unserem Finanzsystem verändern, damit sowas nicht mehr passiert? Ist da schon genug? Hm. Es ist jetzt eine rhetorische Frage zu fragen, ob da schon genug passiert ist. Genau, was müsste da noch passieren?
Also jetzt spezifisch für Cum-Ex und Cum-Cum gibt es verschiedene Ansätze, die man noch gehen kann, aber noch nicht umgesetzt wurden. Aber es gibt jetzt auch nicht unbedingt diese eine Allheilmittelslösung, die das Problem ein für alle Mal klärt. Also es gibt Ideen, hier automatisierte Abgleiche zwischen der Zahlung und der Erstattung der Steuer zu haben, damit man einfach sehen kann, eine Erstattung gibt es nur, wenn es schon eine Zahlung gab. Und da das fand sich auch in dem Koalitionsvertrag der Ampel wieder, dass man hier für Blockchain-Technologie nutzen wollte. Umgesetzt wurde es im Endeffekt nicht. Es gibt auch die Ansätze, hier EU-weit zu arbeiten. Also viele dieser Aktientrades gingen ja zwischen EU-Ländern. Wenn man da jetzt die Steuersysteme ein bisschen angleichen würde, dann würde sich das weniger lohnen. Ist natürlich sehr kompliziert auch und jetzt nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Es gibt andere Ideen, man anstatt einmal im Jahr die Dividende auszuzahlen, könnte man es wie in den USA vierteljährlich machen. Dadurch sind die Dividenden deutlich niedriger. Um den gleichen Schaden zu kreieren, müsste man Aktienpakete sehr viel öfter handeln und auch länger halten, um diese Steuererstattung dann so zu machen. Und das geht dann auch wiederum gegen den Sinn dieser schnellen, kurzfristigen Trades. Also es gibt solche Ideen, es gibt die sind noch nicht umgesetzt, weil es oft, ich würde sagen, auch am politischen Willen fehlt. Denn es wurde zum Beispiel im Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu Cum-Ex gesagt, dass das eigentlich gar kein großes Problem war, dass der Schaden wahrscheinlich unter 1 Milliarde liegt und der Untersuchungsausschuss überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre. So haben sich SPD und CDU dazu geäußert. Die anderen Oppositionsparteien haben abweichende Stellungnahmen davon gemacht. Das war 2016, das würden die bestimmt so jetzt nicht mehr wiederholen, aber es zeigt, dass man das Thema eher immer unter den Teppich kehren wollte. Abgesehen von diesem Fokus auf jetzt der gesetzlichen Regulierung für Cum-Ex, Cum-Cum, muss man die deutschen Behörden stärken. Es gibt überall Personalmangel, das ist fast schon so ein klischeehafter Begriff, wo ob es irgendwie um eine Schule geht oder um Strafverfolgungsbehörden, die es mit international aufgestellten Unternehmen aufnehmen. Es gibt überall Personalmangel. Das sehen wir hier aber auch ganz gravierend. Und diese Behörden arbeiten dann oft auch nicht miteinander. Zum Beispiel wurde 2009 da eben vom BMF vorgegeben, dass diejenigen, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, die diesen Handel um Dividendenstichtag machen, eine Bescheinigung sich geben lassen von dem Wirtschaftsprüfer. Und dann wurde dann eine Liste angefertigt an allen Unternehmen, die diesen Handel gemacht haben. 2013, als die Ermittlungen zu den Geschäften starteten, wurde diese Liste, wo ja im Endeffekt verdächtige Unternehmen draufstehen. Denn alle Leute, die sich auf diese Liste haben eintragen lassen, haben möglicherweise Cum-Ex-Deals gemacht. Diese Liste wurde nicht an die Strafverfolgungsbehörden gegeben, sondern lag sehr lange in irgendeiner Schublade rum, bis sie erst 2020, glaube ich, an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Und hier geht's um deutsche Behörden, die einfach nicht miteinander arbeiten und nicht Informationsaustausch betreiben. Hier muss man natürlich auch nachbessern, denn wenn es bei Finanzkriminalität geht es immer um sehr gut aufgestellte, mächtige Unternehmen, da muss man dann selber eben auch mehr Biss haben, als wir das hier bisher haben.
Und es würde sich wahrscheinlich auch finanziell lohnen, weil wahrscheinlich mehr Geld dabei rauskommt, als man...
Ja, absolut. Personal also bestes würde, Beispiel ne? sind da immer SteuerfahnderInnen, wo es heißt, jede neu eingestellte SteuerfahnderIn bringt ein Vielfaches des eigenen Gehalts für die Steuerkasse ein. Also ich glaube, die Steuergewerkschaft hat dazu mal gesagt, es sind 1 Million Euro pro weiterer SteuerfahnderIn, auch wenn es ein bisschen darunter liegt. Es würde sich...
Ja, jedes Unternehmen würde das machen, ja.
Ja.
Gut, dann vielleicht noch als abschließende Frage, also wenn wir jetzt nochmal auf die Bundestagswahl schauen, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Haben diese Themen irgendwie eine Rolle gespielt in den Wahlkämpfen? Also jetzt vielleicht nicht in den TV-Duellen, aber steht dazu was in den in den Parteiprogrammen beispielsweise? Ja.
Bei dem Thema Finanzkriminalität müsste es ja eigentlich wirklich parteiübergreifende Unterstützung für geben. Und oft gibt es die rhetorisch. Denn ob eher linkere Parteien, die gegen die Exzesse der Finanzbanken, Unternehmen, Institute sind, oder Law-and-Order-Parteien, die vielleicht eher im konservativen Spektrum sind, alle, niemand kann für Finanzkriminalität sein. Dennoch sehen wir zum Beispiel, dass letzten Oktober zum Beispiel gab es das Bürokratieentlastungsgesetz 4. Das hat unter anderem bestimmte Haltedauern für Belege und Beweise, die relevant sind für Cum-Cum-Ermittlungen. Die hat diese Haltedauer verkürzt. Also Unternehmen müssen bestimmte Belege mit diesem Gesetz dann erst, können die schon früher vernichten. Wir haben uns da für eingesetzt, dass es nicht so kommt, und es gab eine kleine Ausnahme, weswegen Banken das jetzt dieses Jahr noch nicht tun können, also Belege vernichten, das können sie erst ab nächstem Jahr, wenn die verkürzten Aufbewahrungsfristen für die gelten. Aber anstatt diesen Fehler zu korrigieren, steht zum Beispiel im CDU-Wahlprogramm, dass diese Haltedauern, diese Aufbewahrungsfristen nochmal weiter verkürzt werden sollen. Das zeigt vielleicht so ein bisschen jetzt einfach mal exemplarisch, dass sowas wie Bürokratieentlastung hier ernster genommen wird als diese berechtigten Sorgen, dass verkürzte Aufbewahrungsfristen wirklich dazu führen, dass wir Cum-Cum-Geschäfte nicht mehr nachweisen können. Ansonsten natürlich solche Themen wie Geldwäsche, Cum-Ex, Cum-Cum waren eher nicht im Wahlkampf jetzt zu erkennen. Sind ja auch manchmal eher sperrige Themen, aber leider eben auch nicht in den Wahlprogrammen.
Ja, aber an sich halt Themen, wo viel mehr Geld zu holen ist, als bei anderen Themen, wo gerade versucht wird, irgendwie
beispielsweise. Absolut, ja. Also hier ist eine ganze Menge an Geld zu holen. Auch wenn ich Haushaltspolitiker wäre, würde ich mich viel mehr mit Finanzkriminalität befassen.
Ja.
Ja, Konrad, danke dir für den Ausflug in Cum-Ex und Cum-Cum. Es war super spannend. Was wir uns dann irgendwie auch noch gefragt haben, weil du bist ja sozusagen im Referat Finanzkriminalität und wir haben jetzt irgendwie über 2 Skandale gesprochen und wir haben uns gefragt, was sind denn eigentlich sonst noch gängige Themen? Also wir haben am Anfang Geldwäsche auch noch angesprochen gehabt, aber was gibt's denn sozusagen in diesem Spektrum sonst noch? Womit beschäftigst du dich sonst noch?
Also zum Beispiel Sachen, ich habe es vorhin kurz erwähnt mit Stichwort Panama Papers und Briefkastenfirmen. Diese ganzen Konstrukte, die man ja auch als Privatperson jetzt nicht einfach macht. Da, wenn man da sowas machen will, dann geht man auch eher zu seiner Bank vielleicht, die einen vermitteln kann oder Wirtschaftsprüfer helfen, da solche Konstrukte aufzubauen. Also diese Eigentümerstrukturen, die dahinter liegen, das ist ein Thema, was uns immer wieder auch über den Tisch läuft. Also auch Transparenzregister, Stichwort. Aber auch zum Beispiel Steuergerechtigkeit in dem Sinn von, dass bestimmte Steuervermeidung und Hinterziehung natürlich viel weniger angegangen wird als andere Themen. Deswegen hatte ich und eine Kollegin hier eine Auswertung der Steuerfahndung der Bundesländer gemacht und wir haben einfach gesehen, dass in keinem Bundesland die eigenen Personalziele erreicht werden an SteuerfahnderInnen. Also da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben, jetzt auch bezüglich Personal. Ansonsten ist es tatsächlich jetzt gerade viel Cum-Ex und Cum-Cum. Und neben beim Thema Geldwäsche, muss man sagen, Geldwäsche ist auch ein Riesenthema an sich. Da kann man sich mit dem Transparenzregister befassen, aber man kann sich auch mit zum Beispiel dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz befassen, was ein Gesetzentwurf war, der sehr lange diskutiert wurde und aufgrund des Ampel-Aus nicht mehr final vom Bundestag verabschiedet wurde, wo man eine neue Behörde schaffen wollte, die große internationale Geldwäschefälle befasst. Damit haben wir uns natürlich viel befasst. Und ein Thema, was dazu gehört, ist dann auch die Vermögensabschöpfung, was bedeutet, dass der Staat eben illegale Profite abschöpft, also einzieht, sich zurückholt, könnte man sagen. Und hier gab es in den letzten Jahren verschiedene Reformen der Gesetze. Damit befassen wir uns also, wie könnte man das weiter verbessern, denn es wird zu wenig an illegalem Vermögen abgeschöpft. Also es ist eine ganze Bandbreite an Themen, von Steuerthemen zu Behörden, viel Behördenthemen und aber auch so Themen wie Vermögensabschöpfung, ja.
Okay, super, wunderbar. Also für alle, die interessiert sind, finanzwende.de, da gibt's viel zu lesen und da wird in Zukunft auch noch viel kommen. Wir verlinken es auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, super. Dann kommen wir zur letzten Runde, Konrad, bevor wir dich hier gehen lassen aus der Wirtschaft. Hier kommen immer wieder Leute vorbei und die legen Plakate und Flyer aus. Und du darfst heute auch einen digitalen Flyer auslegen, wenn du möchtest. Also wenn du einen Veranstaltungstipp hast oder ein Buch, das du unseren LeserInnen empfehlen möchtest, dann ist jetzt deine Gelegenheit.
Also als Buch erstmal für alle, die Cum-Ex nochmal verstehen wollen, was hier alles schief ging, kann ich auf jeden Fall das Buch des Journalisten Massimo Bonanni unter den Augen des Staates empfehlen. Also sehr gut nochmal aufbereitet und Bonanni ist einfach sehr, sehr tief in der Materie. Wenn man das einmal gelesen hat, dann glaube ich, versteht man, worum es geht, wirklich im Detail auch. Und Veranstaltung, es steht bei uns zwar keine Veranstaltung jetzt in naher Zukunft an, aber man kann es auch immer im Nachhinein nochmal anschauen. Zum Beispiel das Gespräch von unserem Vorstand Gerhard Schick mit Sebastian Klein, toxisch reich und warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Das
sehr gut.
Kann ich nur empfehlen.
Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank an alle unsere Hörerinnen fürs Einschalten. Ein besonderer Dank gilt wie immer den Leuten an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so unsere Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Stühle frei. Bei Patreon könnt ihr bei uns zu Stammgästinnen werden. In den Shownotes erfahrt ihr wie. Und dann vielen, vielen Dank vor allem an dich, Konrad, für das sehr spannende Gespräch und für deinen Besuch und deine Zeit hier bei uns in der Wirtschaft. Vielen Dank und ciao.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ist es meine neue Lieblingsbar jetzt.
Ja, sehr gut.
Alles klar, bis bald. Tschüss.
Ciao.